Liebe Gemeinde, es ist für mich eine große Freude und Ehre, dass ich heute hier in der Zeller Stadtkirche vor Ihnen stehen darf. Wie vermutlich jeder meiner Vorredner habe ich spontan und gerne zugesagt, als man mich bat, auf der Bürgerkanzel zu Ihnen zu sprechen. Zu sprechen über etwas, was mich bewegt als Mensch und als Christin. Es gibt viele Dinge, die mir am Herzen liegen, die ich hätte auswählen können. Eigentlich zu viele Dinge. Da wäre zum einen natürlich mein beruflicher Kontext, auch mein ehrenamtliches Engagement bei Rotary International, das mir sehr wichtig ist. Über viel Positives ließe sich berichten, Familie und Freundschaften, auch meine Reisen nach Südamerika und Indien, wo ich erfolgreich durchgeführte rotarische Projekte vor Ort besucht habe, Projekte aus dem Schwerpunktbereich Water and Sanitation, die ich in meiner Funktion als Distriktbeauftragte mitinitiiert und betreut habe. Aber auch das, was an Bedrohlichem in der Welt um uns herum geschieht, bewegt mich sehr. Mit großer Sorge sehen wir alle, was außerhalb unseres Elfenbeinturms Mitteleuropa gerade in diesem Moment passiert. Wir alle verfolgen die Nachrichten über die Gräueltaten des IS, die Ukraine-Krise, Ebola in Westafrika, zunehmend bedrohliche Klimaphänomene, Überschwemmungen nicht nur im weit entfernten Kaschmir, sondern auch in unserem Land und noch vieles andere mehr. Mit dem technologischen Fortschritt, insbesondere im Kommunikationsbereich, ist unsere Welt kleiner geworden. Und Dinge, die wir uns heutzutage und aus unserer Sicht nie hätten vorstellen können oder wollen, drängen sich uns geradezu jeden Tag und immer wieder unausweichlich und brutal ins Bewusstsein. Ja, es gibt viele Dinge, die mir am Herzen liegen. Ich musste mich nur für ein Thema entscheiden. Da die Predigt auf der Bürgerkanzel inhaltlich ja ganz selbstverständlich Bezug auf die Bibel und den Glauben nehmen sollte, stellte ich in diesem Prozess des Nachdenkens über mein Thema eigentlich immer wieder fest, dass ich dabei im Endeffekt auch sehr viel über mich selbst nachdachte, über meinen eigenen Lebensweg, Dinge und Ereignisse, auch Brüche, die mich geprägt haben. Vor diesem Hintergrund reflektierte ich meinen Glauben, setzte sich mit meinem eigenen Christsein auseinander. Auf die Frage, ob ich gläubig sei, antworte ich normalerweise immer mit den Worten, ja, ich glaube an Gott, aber auf meine Weise. Nun begann ich, mir einmal ganz bewusst die Frage nach meinem Glauben heute zu stellen und hatte so mein Thema für die heutige Predigt gefunden. Es ist mein ganz persönlicher Glaubensweg, ein Weg, der nicht immer gerade war. Im Studium habe ich mich sehr intensiv mit der Theorie der komplexen, selbstorganisierenden, dissipativen Systeme beschäftigt. Komplexe Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie niemals nur die Summe ihrer Elemente sind, sondern dass es dynamische Wechselwirkungen zwischen den einzelnen komplex vernetzten Elementen gibt. Wird das System durch einen Impuls von außen ins Ungleichgewicht gebracht, kommen diese systemimmanenten Mechanismen zum Tragen, Rückkopplungen, die im Normalfall immer das Bestreben haben, das System wieder in ein Gleichgewicht zu führen. Die innere Struktur des Systems wird dabei durchaus verändert und das Gleichgewicht ist niemals ein statisches, sondern ein dynamisches Fließgleichgewicht. Stagnation ist der Tod des Systems. Aber auch wenn der Störimpuls einen kritischen Schwellenwert überschreitet, führt dies zum Zusammenbruch, da sich die Regelkreise in diesem Falle umkehren und vereinfacht gesagt Störungen sich selbst verstärken. Das ist ein wenig theoretisch, aber im Grunde genommen sind wir überall von derartigen komplexen Systemen umgeben, seien es soziale Systeme mit Menschen als Elementen oder naturwissenschaftliche Systeme wie zum Beispiel unsere Biosphäre. Aber auch jeder Einzelne von uns ist streng genommen so etwas wie ein komplexes, selbstorganisierendes System, sowohl biologisch als auch als Persönlichkeit und im Glauben. Wir sind aufgeklärte Menschen mit wissenschaftlich geprägtem Bildungshintergrund. Und unser Leben besteht darin, dass wir ständig kommunizieren und Erfahrungen, Lebenserfahrungen machen, die uns prägen. Wir werden durch jede Erfahrung aus unserem inneren Fließgleichgewicht herausgerissen und gehen auch verändert daraus hervor. Unsere Persönlichkeit ist einem ständigen Wandel unterworfen, während wir stets nach unserem inneren Gleichgewicht streben. Logisch ist es vor diesem Hintergrund, dass sich auch unser Glaube im Laufe unseres Lebens mit uns entwickelt. Dies wird insbesondere deutlich, wenn wir Grenzsituationen erfahren, die uns womöglich auch zweifeln lassen. Grenzsituationen oder Krisen im Leben bedeuten immer, dass wir ein Neuland betreten werden, genau wie Abraham, der seine Heimat verlässt und sich aufmacht nach Kanaan. Abraham, der als Vater aller monotheistischen großen Weltreligionen gilt, zieht als einer der ersten Pilger auf Gottes Geheiß los. Pilgern ist kein typisch christliches Merkmal. In allen Weltreligionen ist die Pilgerreise eine besondere Beziehungspflege zwischen Gott und den Menschen. Reisende sind Suchende, die sich als Moslem, Jude, Hinduist, Buddhist oder als Christ auf den Weg machen, um mit ihrem Gott Verbindung aufzunehmen. Aber zurück zu Abraham. Im ersten Buch Mose heißt es: Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Zusammen mit seiner Frau Sarah, seiner Familie, seinem Neffen Lot und dessen Familie verlässt Abraham seine Heimat und macht sich auf den Weg. Schon in seiner Pilgergeschichte geht es in erster Linie um die Erlebnisse auf dem Weg und weniger um das Ziel, welches er, zumindest örtlich, ja noch nicht einmal kennt. Die Reise zu göttlicher Erfahrung und damit letztendlich zu sich selbst, die alle Pilger verbindet, ist gleichzeitig sehr individuell. Das auf dem Weg sein ist heutzutage aber auch abseits der Pilgerbewegung zum Lebensmotto geworden. Und so spiegelt sich die lateinische Wortbedeutung von Pilger, nämlich Gast oder Fremder, pergere, im Lebensstil einer ganzen Gesellschaft wider. Heute würden wir vielleicht sagen, der Weg ist das Ziel. Wenn ich den Pilgergedanken übertrage, so kommt mir das eigene Leben auch ein wenig wie eine große Pilgerreise vor. Wenn wir klein sind und in der christlichen Tradition erzogen worden sind, haben wir einen bedingungslosen, sehr kindlichen Glauben. Wir glauben an den lieben Gott im Himmel, der uns beschützt und der alles für uns schon richten wird. Das gehört irgendwie dazu und wir werden auch gar nicht gefragt. In der Regel ist unsere Sicht auf die Welt noch nicht sehr differenziert und wir haben ein natürliches Urvertrauen, ganz so, wie wir es auch unseren Eltern entgegenbringen. Eine erste richtige intellektuelle Auseinandersetzung mit der Bibel und dem eigenen Glauben findet spätestens im Konfirmationsunterricht statt. Mit zunehmender Sozialisierung und natürlich naturwissenschaftlichem Wissen, das in der Schule vermittelt wird, wurde es mir persönlich unmöglich, dieses kindliche Gottesbild aufrechtzuerhalten. Auch zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte und die unbefleckte Empfängnis. Ja, selbst an die Auferstehung Christi zu glauben, fiel mir schwer. Ich begann das erste Mal zu zweifeln. Wie können wir untereinander lernen, mit Zweifel unverkrampft umzugehen? Wichtig ist, den Zweifel zuzulassen. Besonders in der Jugendzeit ist die Suche nach Orientierung sehr ausgeprägt. Jugendliche wünschen sich in der Regel ein festes Wertesystem. Die Null-Bock-Mentalität habe ich nur bei ganz wenigen festgestellt. Mit dem Ende der Kindheit beginnt eine umfassende Neuorientierung. Alles, was bisher galt, kommt auf den Prüfstand. Von großer Bedeutung sind dabei die Ansichten von Freunden und Mitschülern. Den jugendlichen Zweifel können wir weder leicht ausräumen noch ignorieren. Er ist da. Gerade in dieser Zeit ist eine kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Glaubensinhalten notwendig, um zu einem eigenen Glaubensstandpunkt zu kommen. Die Jugend muss Fragen stellen dürfen und sind sie auch noch so unbequem. Immerhin geht es um die Beziehung zu Gott, dem ich mich anvertraue. Auch wenn die Frage vor allem in einer Predigt selten gestellt wird, es ist schon eine sehr gute Frage. Wie viel Zweifel verträgt eigentlich mein Glaube? Zweifel an einzelnen theologischen Glaubenssätzen können und müssen sein. Grundsätzliche Zweifel daran allerdings, was meinem eigenen Leben eine Richtung geben kann, sind jedoch von einer ganz anderen Bedeutung und Tragweite. Diese Art von Zweifeln bedeuten in letzter Konsequenz, Gott selbst in Frage zu stellen. Wie kann der angeblich doch so barmherzige Gott es zulassen, dass in der Welt in seinem Namen Gräueltaten verübt werden, vor allem, wo sich die großen Weltreligionen, die sich immer wieder gegenseitig bekriegt haben und dies noch heute tun, im Grunde auf denselben Gott berufen? Ist Gott etwa schizophren? Oder wie kann er es zulassen, dass ein Mensch schwer erkrankt und viel zu früh aus dem Leben gerissen wird? So mancher zweifelt ernsthaft an seinem Glauben, wenn er existenzielle Krisen oder Brüche erlebt. Auch in meiner Geschichte gibt es ein derartiges, schmerzhaftes Erlebnis, das im Nachhinein betrachtet mein ganzes Leben in eine völlig andere Richtung gelenkt hat und das mich zwingend dazu geführt hat, mich mit meinem Glauben an Gott erneut ganz grundsätzlich auseinanderzusetzen. Vor vielen Jahren wurde ich, damals noch relativ jung, auf eine für das damalige Lebensalter eher ungewöhnliche Art und Weise mit dem Tod konfrontiert. Ich stand im Begriff, meine Hochzeit zu planen, als wir die Diagnose erhielten, dass mein damaliger Verlobter an Krebs erkrankt sei. Es folgten mehrere, zum Teil schwere Operationen, Chemotherapie und so weiter. Wir haben den Kampf gegen den Krebs gemeinsam aufgenommen, aber nach einem Jahr verstarb mein Verlobter kurz vor seinem 30. Geburtstag. Ich befand mich in der Endphase meines Studiums und hatte ihn bis zu seinem letzten Atemzug begleitet. Sehr viel Liebe, Halt und Unterstützung erfuhr ich dabei in meiner Familie. Obwohl die anfängliche Prognose nur 3 Monate betragen hatte, überlebte Nils fast ein ganzes Jahr. Die Ergebnisse der Kontrollen während der Chemotherapie waren derart, dass selbst die behandelnden Ärzte begannen zu glauben, dass sie sich vielleicht getäuscht hatten. Es war wie ein Wunder. Aber Glaube versetzt Berge, wie man so schön sagt. Nils war davon überzeugt, dass wir es schaffen würden. Und mir fällt dazu heute das Bibelzitat ein. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Am größten jedoch unter ihnen ist die Liebe. Die Erfahrung, den geliebten Menschen auf diese Art verloren zu haben, hat mich sehr geprägt. Ich habe während der ganzen Zeit einerseits festgestellt, wie stark ich selber bin, aber andererseits am Ende doch das Gefühl völliger Machtlosigkeit erleben müssen. Ich empfand Nils Tod am Ende als so sinnlos und konnte nicht glauben, dass das Gottes Wille gewesen sein sollte. Ich fragte mich, wo Gott gewesen war, ob er überhaupt da war. In meinem Schmerz konnte und wollte ich mir aber auch nicht vorstellen, dass der Tod das Ende ist. Also musste da doch etwas sein. Aber was? Als rationaler, wissenschaftsorientierter Mensch ist mir natürlich völlig klar, dass man in derartigen Situationen dazu neigt, zu psychologischen Strategien zu greifen, um das Unfassbare zu ertragen. Also griff auch ich zu, und zwar zu Büchern. Ich tat zunächst das vielleicht Naheliegende und beschäftigte mich erst mit Texten über Nahtodeserfahrungen und den Prozess des Sterbens. Später kam ich zu Literatur mit philosophischen Betrachtungen über den Tod. Es folgten geistige Ausflüge in eigentlich eher esoterische Themen. Der Mensch ist immer bestrebt, eine Erklärung zu finden für das, was er nicht verstehen kann. Einen Weg zu finden, das zu ertragen, was zu schmerzvoll ist, und das tat auch ich. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass unser irdisches Dasein nur eine von vielen Daseinsformen ist. In dieser materiellen Welt sind wir mit den überlebensnotwendigen Fähigkeiten ausgestattet. Das bezieht sich auch auf unsere Wahrnehmung. Wir nehmen drei räumliche Dimensionen wahr und als vierte die Zeit. Wer aber sagt uns, dass es nicht noch viele andere Dimensionen gibt, die wir nicht wahrnehmen können, die aber trotzdem existent sind? Ich konnte und wollte mir nicht vorstellen, dass die Seele eines Menschen mit seinem physischen, materiellen Tod aufhört zu existieren. Es musste da noch etwas geben, das jenseits unserer Wahrnehmung existiert. Eine Dimension, aus der wir kommen und in die wir zurückkehren. So etwas wie ein übergeordnetes System. Ich las, wie gesagt, sehr viel in dieser Zeit. Jedes Thema, mit dem ich mich beschäftigte, führte mich automatisch zum nächsten. Und so landete ich irgendwann bei der Quantenphysik. Die von Max Planck formulierte Idee des bewussten, intelligenten Geisteswesens hinter allem, das seinerseits geschaffen worden sein musste, gefiel mir sehr. Ich zitiere Professor Dr. Max Planck, deutscher Quantenphysiker. Meine Herren, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, es ist der Menschheit nicht gelungen, das heißersehnte Perpetuum mobile zu erfinden, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche. Denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Da es aber Geist an sich ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selber sein können, sondern geschaffen werden müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben. Gott. Ende des Zitats. Die Frage nach Gott lässt sich nicht darauf reduzieren, dass ich an ihm in einer Lebenskrise zweifelte, weil ich mich hilflos und von ihm alleine gelassen fühlte. Das, was uns in der Krise an Schmerz zustößt und Zweifel in uns wachruft, ist seltsamerweise oft das, was uns letztendlich hilft, uns selbst weiterzuentwickeln. Sofern wir nur Vertrauen haben, auch unseren Glauben neu zu definieren, der letztlich unsere Zweifel beseitigt. Das Erlebte hat mich natürlich verändert. Wir leben in immer komplexer werdenden Kontexten. Die Welt wird jeden Tag schneller, so scheint es mir. Und alles ist im Fluss und verändert sich. Ich bin mir seitdem der Vergänglichkeit aller Dinge, auch des Lebens, sehr bewusst. Aber ich blicke mit Vertrauen und Zuversicht nach vorne. In der Folge habe ich andere Wege beschritten als die, die ansonsten vorgezeichnet gewesen wären. Wie Abraham, der aufbricht ins Neuland, ins Land Kanaan, habe ich damals nach Beendigung meines Studiums meine Koffer gepackt und ging ins Ausland. In der Apostelgeschichte werden Christen in ihren Anfängen als Leute des neuen Weges bezeichnet. Und ich beschritt, zumindest für mich selbst, mit Zuversicht diesen neuen Weg und wagte einen Neuanfang ganz allein in der Fremde. Ich habe dann viele Jahre in Frankreich gelebt, wo ich so etwas wie meine innere Heimat gefunden und meine berufliche Laufbahn absolviert habe. Durch meine Tätigkeit in der internationalen Lebensmittelindustrie mit intensiven Reiseaktivitäten und geschäftlichen sowie privaten Kontakten in verschiedenen Ländern wurde mir die Gelegenheit geschenkt, meinen Horizont ganz enorm zu erweitern. Ich spreche mehrere Sprachen fließend und kam in Berührung mit anderen Religionen und Kulturkreisen. Das hat mich ganz nachhaltig geprägt. Nach vielen Jahren und reiflicher Überlegung mit langem Abwägen des Für und des Wider, das muss ich zugeben, kehrte ich schließlich hierher in meine norddeutsche Heimatstadt zurück, um zusammen mit meinem Cousin Stefan das Familienunternehmen von unseren Vätern zu übernehmen. Auf diesem Weg habe ich mich immer wieder mit meinem Wertesystem auseinandersetzen müssen und mich auch später oft mit meinem ganz persönlichen Glauben an Gott beschäftigt. Mein Glaube an Gott ist mit mir gereift und erwachsen geworden. Ich sehe Gott heute wie einen guten Freund, mit dem ich im Dialog stehe und der mir in wichtigen Lebenssituationen immer wieder den Spiegel vorhält. Ich kann mich heute zu Gott bekennen und kann Ja sagen. Ein reifes und verantwortungsbewusstes Ja, das man erst als Erwachsener geben kann. Meine Gebete sind persönlicher geworden. Mein Umgang mit den Mitmenschen hat sich verändert. Ich las irgendwo einmal, dass eine Zeit intensiverer Beschäftigung mit dem eigenen Glauben dazu führe, dass man auch wacher für die Nöte der Zeit und seiner Mitmenschen würde. Sind nicht ganz zentrale Punkte der christlichen Werte, unter anderem die Nächstenliebe, Lebensbejahung, Dankbarkeit und Solidarität? Ich fühle mich diesen christlichen Werten verpflichtet. Ich fühle mich Gott am nächsten, wenn ich versuche, diese Werte in meinem eigenen täglichen Leben umzusetzen und sie aktiv zu leben. Ich bin Teil der Gemeinschaft, also möchte ich etwas Konstruktives für diese Gemeinschaft tun. Das kann auf den verschiedensten Ebenen sein, im ganz Kleinen, im täglichen Leben, im Geschäftsleben oder zum Beispiel im Ehrenamt. Ich bin nach Jahren der Wanderschaft zurückgekehrt zu meinen Wurzeln, zu meiner Familie. Ich nutze die Erfahrungen aus meinem internationalen Werdegang heute für die Organisation, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich Rotary International, wo ich erwähnte es eingangs, als Distriktbeauftragte ehrenamtlich den Bereich der internationalen humanitären Projekte des Clubs betreue oder der Clubs betreue. Und ich habe auch schon mit meinem eigenen Rotary Club Celle Schloss einige Projekte selbst durchgeführt. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, die Welt durch eigenes Engagement ein ganz klein wenig besser zu machen. Im Moment fühle ich, dass ich meinen Platz gefunden habe, aber meine Pilgerreise ist noch lange nicht zu Ende. Niemand weiß, wie lang der persönliche Lebens- und Glaubensweg ist. Nach wie vor gilt: Zweifel sind notwendig. Wo kein Zweifel ist, kann auch kein Glaube sein. Glaube ist ein Geschenk, das man nicht erzwingen kann. Glaube bedeutet, auf etwas zu vertrauen, und jeder kann vertrauen, wenn er es nur zulässt. Eben dieser ehrliche, gesunde Zweifel löst Bewegung aus. Wohin die Reise schließlich gehen soll, ist die wichtigste Lebensentscheidung. Amen.